Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 86. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon in den kommenden 60 Minuten ist für FreeFM Rainer Markus Walter, meiner einer. Ja, es ist eine Art Staffellauf, mit dem wir unsere Reihe Die beste Droge der Stadt heute in ihr 10. Jahr führen. Ich war selber überrascht, als ich nachgeschaut habe, denn begonnen haben wir einst am 12.12.2012. Auch ein nettes Datum, ne? Das nur am Rande, jetzt aber zu unseren heutigen Gästen im Studio. Theaterschaffende gelten schon lange als fahrendes Volk, in Anführungszeichen. Länger als ein paar Jahre bleiben die meisten ja nicht an einem Spielort in derselben Stadt. Maria Luisa Kerkhoff, Schauspielerin im Ensemble, kam 2018 gemeinsam mit Intendant Karl Metzger aus Detmold nach Ulm und war damals auch bei uns zu Gast. Nun zieht es sie wieder weg in die weite Welt. Mit dem Ende dieser Spielzeit wird sie das Schauspielensemble verlassen. Vorher ist sie aber unter anderem noch in der Titelrolle von Ibsens Hedda Gabler zu sehen. Wir sind gespannt, was sie aus ihrer Zeit in Ulm mitnimmt und mit welchen Erwartungen sie jetzt aufbricht. Ja, herzlich willkommen, liebe Lisa, zurück.
Hi, Marie.
Genau. Einfach nur Marie. Das Thema hatten wir damals auch.
Ich glaube auch.
Ja, und wenn jemand geht, dann kommt häufig jemand Neues. Seit Beginn der aktuellen Spielzeit ist Nathalie Broschardt als Dramaturgin am Theater Ulm tätig. Sie arbeitet zurzeit sowohl an der Produktion Hedda Gabler als auch an der Farce von Georges Tabori. Wird der Georges gesprochen?
George.
Der George Tabori, Mein Kampf, die im Januar noch Premiere feiern wird. Darüber, aber auch über ihren Werdegang möchten wir heute und hier mehr erfahren. Schön, dass du da bist, Nathalie. Herzlich willkommen.
Hallihallo.
Wie wir erfahren haben, ist also Hedda Gabler euer aktueller Berührungspunkt. Habt ihr jetzt also aktuell tatsächlich miteinander zu tun oder lauft ihr aneinander vorbei?
Nee, wir haben wirklich miteinander zu tun.
Inwiefern?
Meistens im Bühnenraum, auf der Probebühne, vor und nach Proben, in der Probe. Genau.
Nathalie gibt euch Anweisungen?
Nein.
Tipps?
Nein. Das nicht? Ist Regiearbeit.
Ja, könnte ja sein, ne?
Könnte sein. Nee, aber jetzt bin ich natürlich auch noch in einer anderen Position, und zwar Mitarbeit. Also Dr. Christian Katschmann ist natürlich der Volldramaturg dieser beiden Stücke, die du genannt hast. Und ich gehe so mit und gucke ein bisschen, versuche auch noch viel zu lernen und nehme ich ein bisschen zurück. Aber natürlich Marie und ich sehen uns jetzt auch in der heißen Endphase, wenn wir im großen Haus auf der Bühne proben.
Regelmäßig.
Genau.
Habt ihr euch denn vorher schon mal kennengelernt? Vor dieser Produktion jetzt?
Nein, nee. Also wir haben gemeinsam Bekannten vom anderen Theater, aber sonst...
Ja, immerhin, ne?
Ja.
So.
Ja.
Marie, könnte dir ja heiße Tipps rund um Ulm geben zum Beispiel, oder? Hast du das denn schon?
An Nathalie?
Ja.
Ja,
der Markt,
oder?
Ganz genau.
Ja, der Markt.
Der Markt, das war, glaube ich, das allererste, was ich dir empfohlen habe.
Der hat ja auch nach wie vor die ganze Zeit offen, ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen.
Mhm. Das stimmt.
Müsst ihr heute nach der Sendung wieder ins Theater? Geht's noch weiter heute?
Ich habe heute Abend frei.
Oh,
ich hatte
schön.
Schon Probe und morgen Abend ist Hauptprobe 2.
Mhm.
Und bis dahin habe ich frei.
Hauptprobe 2, das heißt, ihr seid eigentlich schon in der sehr heißen Phase, ne?
Ja, wir haben die Endprobenwoche. Genau, am Donnerstag ist Premiere. Und letzte Woche war HP1 und morgen HP2. Am Mittwoch Generalprobe und dann... Ja,
also für alle da draußen, HP heißt nicht Hans-Peter, sondern Hauptprobe.
Genau.
Ja, du, Nathalie, auch noch am... Also hast auch frei heute, oder?
Ich werde wieder zurückgehen ins Theater danach.
Was arbeiten? Ja,
irgendjemand
muss ja was tun, ne?
Ja, irgendjemand muss ja was machen.
Okay, bei uns zu Gast in der Theaterplattform sind heute zwei bezaubernde Damen. Die eine kommt, die andere geht. fangen wir mit der an, die seit dieser Spielzeit zum Ensemble gehört, Nathalie Borchardt. Nathalie, du bist in einem, wie ich finde, der spannendsten deutschen Landschaftsgebiete geboren, nämlich im Spreewald, habe ich gelesen.
Ja, ganz
ja. Genau. Lass uns doch erstmal darüber reden. Du hast doch bestimmt Erinnerungen an deine Kindheit und dieses so tatsächlich sagenumwobene mystischen Landstrich, vielleicht auch an Bootsfahrten auf dem Kanal im Spreewald. War der Wald dein Spielplatz?
Tatsächlich. Also erstmal finde ich das total schön, dass du überhaupt weißt, dass es das gibt, weil viele kennen den Spreewald gar nicht. Ich habe da sehr schöne Erinnerungen dran. Tatsächlich mit dem Kahn auf den Fließen der Spree lang zu fahren. Wir hatten auch ein Grundstück im tiefsten Spreewald.
Ja.
Also ich bin wirklich da im Grünen aufgewachsen und denke da sehr gerne dran zurück und bin auch immer sehr gerne wieder zu Besuch. Meine Großmutter wohnt noch da. Deswegen, ja, ich habe gute Erinnerungen an die Kindheit im grünen Spreewald.
Hm. Du sagst es gerade mit der Kahnfahrt, das hat doch irgendwie so einen anderen Namen, wenn man dann nur ein Dings
genau.
da benutzt.
Man hat ein Rudel und mit dem starkt man.
Das Starken, genau, das habe ich nämlich schon mal gehört. Weil, tatsächlich ist ganz witzig, du sagst, findest es spannend, es gibt ja diesen sogenannten Spreewald-Krimi. Ja, und den habe ich tatsächlich öfters geguckt und der gibt einem so über die Hintertür so ein bisschen diese Eigenheiten und da habe ich tatsächlich gedacht, Mensch, da müsste man einfach eigentlich mal hin. Ja, und da kommst du her. Bist du heute noch ab und zu in deiner Heimat, zum Beispiel an Weihnachten?
An Weihnachten war ich jetzt leider nicht dort, aber ich fahre mindestens einmal im Jahr zu Besuch. Eben wie gesagt, meine Oma wohnt noch dort, die ist dort geboren, aufgewachsen. Und wird dort auch immer bleiben.
Die kriegt man da nicht mehr weg.
Die kriegt man da nicht mehr weg, genau.
Die ist da festgewachsen.
Genau. Aber auch lustig, dass du den Spreewald-Krimi erwähnt hast. Ich habe zu meiner Schande noch keinen einzigen gesehen. Ich weiß immer nur von Oma, dass sie das manchmal nicht sehr gut getroffen findet, weil es halt so düster dargestellt wird. Obwohl es wirklich ein sehr, sehr eben fruchtiger, lebendiger, schöner Ort ist.
Du, ich bin vom Bodensee. Und tatsächlich werden weder in Konstanz noch in Bregenz und Lindau ständig Leute umgebracht. So viel zum Thema Bodenseekrimis. Ne? Nein, aber es ist düster, das ist richtig. Aber so wie er dargestellt wird, wird er sehr faszinierend dargestellt. Und das finde ich sehr mystisch vor allem auch. Und ich habe mich tatsächlich im Vorfeld dieser Sendung dann nochmal ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass es etliche Mythen gibt, die sich um diesen Spreewald ranken.
Okay.
So, boah, ich glaube, da gibt es schon ganz düstere Gestalten da drin. Boah. Ja, jetzt ist zwar schon vorbei, bis Dezember ist schon wieder ein paar Tage her, aber eine Frage muss ich trotzdem loswerden. Die habe ich tatsächlich hier schon öfters gestellt im Zusammenhang mit Leuten, die von anderen Landstrichen kommen und so. Gibt es da irgendwas Spezielles im Spreewald in puncto Weihnachten, was man nur dort so macht, wie es anders gefeiert wird?
Boah, gute Frage. Fällt
dir nichts?
Spontan nichts ein.
Okay.
Nee, aber gut. Ich könnte das jetzt auf einen anderen Feiertag auslegen.
Ja.
Ich könnte jetzt einfach von Ostern sprechen, wo man nach russischem Vorbild selber Ostereier bemalt mit Wachs und die immer einfärbt und dann das Wachs wieder runter löst über einer Kerze und dann wieder eine neue Farbschicht aufträgt. Also das wäre besonders dafür. Aber zu Weihnachten fällt mir nichts ein.
Fällt dir nichts ein. Das habe ich nämlich tatsächlich in meinen Unterlagen mir geguckt. Das habe ich schon einige Leute gefragt. Und tatsächlich bis jetzt kam immer irgendwas. Also Premiere. Also die hatten immer irgendwie dann so irgendeinen ganz speziellen Kniff an Weihnachten. Was, wo du sagst, was? Was macht ihr? Zum Beispiel die Polen, die lassen immer einen Platz am Weihnachtsessen frei. Für den Gast, der noch kommen könnte.
Ah, sehr sympathisch.
Eine andere Besonderheit ist in der Spreewaldgegend die sorbische Sprache. Bist du dieser Besonderheit in deiner Kindheit auch begegnet oder kannst du am Ende sogar sorbisch?
Ich kann es nicht. Ich hatte aber ganz kurz ein Wahlfach an der Schule. Es war noch in der Grundschule. Das habe ich aber recht schnell abgelegt, weil es ist eine wunderschöne Sprache, aber auch eine sehr komplizierte Sprache, wie ich die damals als Kind eben wahrgenommen habe. Deswegen konnte ich da die Kraft leider nicht aufbringen oder mir die Zeit dafür nehmen oder die Konzentration, um die Sprache zu lernen. Deswegen ist mir nur, ich glaube, Kaka war es für Katze im Gedächtnis geblieben.
Kaka, ja. Für Katze. Ja. Nett. Ja, immerhin ein Wort, ne?
Ja, immerhin.
Mehr als ich kann. Aber jetzt kann ich es auch.
Ja, das aber ist dazu, die sorbische Gemeinschaft erstarkt ja wieder gerade sehr und es werden ganz viele Vereine gebildet, um die Sprache und die Kultur, vor allem auch die Musik, dass eine ganz große Tanzmusik ist, wieder so am Leben zu halten.
Ja, Sorbisch ist ja auch eine der, ich glaube, drei Sprachen haben wir in Europa, die als Kulturgut geschützt sind und die auch sogar als Amtssprache gelten. Also ja, ganz offiziell. Also das heißt, wenn du auf Sorbisch, wenn du nur Sorbisch kannst, ist das kein Problem, das, weil es ist eine Amtssprache.
Okay.
Ja, hab ich jetzt auch gelesen. Was man so alles liest, wenn man einen Gast hat. Aber jetzt mal Richtungsänderung. Jetzt war das der Auswahl, der Ausflug in den Spreewald. Gab es denn in deinem familiären Umfeld jemanden, der dir schon in jungen Jahren die Tür zum Theater geöffnet hat, beziehungsweise der dich für Kultur begeistert hat, wo du ja jetzt gelandet bist?
Keine Person, eher so ein eigenes Interesse, was ich schon immer hatte an Literatur und Film. Und das Theater habe ich kennengelernt durch die Schulzeit. Da habe ich ein ganz klassisches Schulabonnement abgeschlossen und konnte dann da quasi für wirklich wenig Geld im Staatstheater Nürnberg mir die ganzen Produktionen anschauen und habe da die erste Faszination für dieses Medium, für diese Kunst entwickelt, was dann immer weitergegangen ist, dass ich während des Studiums in München auch weiter ins Theater gegangen bin und dann die Kammerspiele, das Residenztheater in München kennengelernt habe. Genau, das war so das erste Interesse. Und wo dann eine Tür aufging, war ganz klassisch durch die Hospitanzen, was ein Praktikum bedeutet, was ich in der Schweiz absolviert habe oder mehrere davon.
Da kommen wir nachher auf jeden Fall auch noch drauf.
Ah, ja, gut. Ja. Dann will ich nicht vorweggreifen.
Ja, du hast letztendlich Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert und sogar währenddessen, jetzt kommt's, eine radiojournalistische Ausbildung absolviert. Könntest ja eigentlich jetzt auch mal einen Job hier übernehmen, ne?
Haha.
Nicht? Germanistik. Was macht man denn, wenn man Germanistik studiert?
Ja, das war während des Studiums auch immer eine große Frage.
Hast du dich auch gefragt?
Ja, nicht nur ich, sondern natürlich viele andere. Das erste war immer Taxifahrer. Mhm. Aber nee, natürlich, was macht man damit? Im besten Fall landet man in der Kultur oder am Theater jetzt natürlich, wie ich. Also gibt's ja keinen festen Berufsweg, den man dann einschlägt, sondern dadurch, dass man dann danach guckt, welche Interessen, Praktika man verfolgt, wo man dann seinen Weg ein bisschen definiert.
Was fandst du am besten an Germanistikstudium? Welches Segment hat dich am meisten fasziniert?
Ich habe mich schnell interessiert für die Filmwissenschaft, die in München in der neuen deutschen Literatur integriert war und hat im Hauptfach Linguistik, also zwei eigentlich sehr unterschiedliche, aber doch spannende Bereiche, also die Sprachwissenschaft und die Filmwissenschaft.
Ja, Filmwissenschaft, okay, ja, ist ja schon sehr kulturell.
Ja.
Kann man mal so sagen. Die Entscheidung, diese beiden Richtungen zu vertiefen, hatten welches Ziel? War es dann da schon das Theater? Ist dir das schon am Kopf rumgespukt mal irgendwann?
Nee, noch gar nicht. Das ist immer so in kleinen Stücken gewachsen. Während des Studiums war es reines Interesse und dass man einfach die Zeit hatte und noch nicht groß irgendwie Gedanken an die Zukunft verschwenden musste. Oder ich habe das zumindest nicht gemacht, sondern hatte auch noch das Privileg, im Magister, also im alten Studiengang studieren zu dürfen, weswegen ich einfach so munter mir mein Semester zusammenbasteln konnte und da rein nach Interesse gegangen bin. Und das Theater kam, wie gesagt, dann so, nach Beendigung
des Studiums. Ja, neben Radio und Uni hast du auch noch Kulturkritik studiert und dich an der Hochschule für Fernsehen und Film in München rumgetrieben. Also du sagst ja schon, Film war. Sag mal, war dir so langweilig oder hattest du so viel Zeit?
Also keins von beiden, aber ein großes Interesse an weiteren Studien, weiterem Wissen. Und da war die HFF, also die Filmhochschule, eigentlich der beste Weg, finde ich, und zwar, weil es da dann Theater, Film und Fernsehen vereint hat. Also ich habe grob Theater, Film und Fernsehkritik studiert, den man auch Kulturkritik nennen kann, der aber auch unter kulturjournalistischem Studiengang bekannt ist, wo dann das Theater groß kam und ich oder wir im Studiengang viele, viele Filme, Theaterstücke gesehen haben, Texte dazu geschrieben haben, eine Sehpraxis geübt haben, natürlich das Texte schreiben, das gegenseitige Korrigieren, Redigieren, also was wir uns da die Texte zerfetzt haben, das war schon teilweise nicht mehr feierlich, aber
okay.
Genau.
Dein Lieblingsregisseur, wenn du so ein Film-Nerd bist?
Oh, Filme. Oh, gute Frage. Ich mag die Filme von Wes Anderson sehr gerne.
Aha, okay.
Zuletzt The French Dispatch im Kino. Mag aber auch sehr gern den jungen kanadischen Filmregisseur Xavier Dolan. Aber sonst viele, viele, viele.
Es viele, gibt viele,
ja so viele,
viele
gute.
Ja, jetzt gerade im Gespräch sind wir mit Nathalie Borchardt, die uns was über den Spreewald erzählt hat und zuletzt über eine angefüllte Zeit in München. Danach wurde es dann ernst mit Arbeit und so. Und da hast du dich also ins Theaterleben rangetastet, gestürzt. Unter anderem 2016 habe ich gelesen, bei der Biennale Theaterfestival in Wiesbaden warst du mit dabei, sowie in der freien Tanz- und Theaterszene in München. Wir haben gerade, während die Musik gelaufen ist, schon gemerkt an deinen Erzählungen, dass München irgendwie, ja, glaube ich, ganz gut getaugt hat. Was genau hast du denn da gemacht? Auch mal selbst auf der Bühne gestanden zum Beispiel? Ist das jemals passiert?
Das ist noch an der Schule passiert.
Ah, okay.
Das war aber auch nur einmal, ja, aber schon ganz lange her. Und das Einzige, wo ich performt habe, war bei einem in der freien Szene, Reconstructing Future hieß das, was die Olympischen Spiele, um Himmels Willen, wann waren das? 72 in München aufgegriffen hat, wie fortschrittlich die waren in der Konstellation, Beziehung zum Publikum, wie die Sicherheit agiert hatte. Und das wurde nachgestellt und da habe ich mitgemacht. Aber sonst eigentlich eher immer auf der anderen Seite. Also nicht, okay, dass ich irgendwie zu sehen war.
Also du hast dann in der Theaterszene München quasi aber auch schon so Richtung Dramaturgie auch schon gearbeitet?
In München habe ich viel rezipiert, zugeguckt und als Assistentin der Regie mitgearbeitet. Mhm. Das ging dann auch noch weiter, als ich meine Hospitanzen gemacht habe in der Schweiz. Das war
die genau, in der Schweiz bist du ja auch mal gelandet und zwar in Bern und in Basel.
Genau, ganz genau. Zuerst in Bern, da war meine allererste Hospitanz, das erste Praktikum sozusagen. Danach konnte ich nach Basel und dadurch, dass es in Bern so gut lief, wurde mir eine Assistenz in Bern für eine Spielzeit angeboten. Und so ist das dann mit dem Theater, wie du ja vorhin gefragt hattest, alles ins Rollen gekommen und die Tür war offen.
So bist du dem Theater immer näher gekommen.
Genau.
Auch durch die Schweizer, die du hoffentlich auch verstanden hast.
Ja, ja, ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich sie sehr gut verstanden und sie mich, glaube ich, auch und gemocht und das war alles ganz toll.
Ja, das Spannende ist ja, die Schweizer verstehen uns ja immer irgendwie dann schon, ja. So, und die machen sie, also ich habe selber auch mal in der Schweiz gearbeitet, nicht ewig, aber doch auch. Und es war dann immer ganz witzig, die haben mich immer verstanden, haben gegrinst und haben mir dann auf Schweizerdeutsch, auf möglichst brutales Schweizerdeutsch irgendwelche Antworten gegeben. So, und jetzt guck mal, was du damit machst.
Ja, genau, genau.
Hast du auch erlebt, oder?
Habe ich auch erlebt. Da muss man durch.
Da muss man lächeln und durch und zur Not mal fragen, was tun, als ob man es nicht verstanden hat. Das ist das Gemeinste, ne? Dann lachen sie zwar, aber es hat sie kein Stück weitergebracht. Und dann kamen wohl die ersten selbstverantwortlichen Aufgaben als Dramaturgin und Produktionsleiterin, habe ich gelesen. Ich kann ja immer nur lesen, was man mir zusteckt. Und zwar in der Tanzsparte im schönen Freiburg.
Ganz genau.
Dem Landstrich mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland. Auch nicht schlecht, oder?
Ja, ganz genau.
Liegt dir Tanz?
Ja. Also ich tanze selber nur zu Hause allein oder im Club, aber die Kunstform mag ich sehr gern. Die habe ich zwar spät erst entdeckt und dann direkt den zeitgenössischen Tanz.
Da in Freiburg dann erst oder schon?
Nee, schon vorher. In München natürlich auch schon wieder.
Okay, sind wir wieder in München?
Ja, München hat irgendwie viel, viel gemacht.
Bewirkt.
Genau. Aber genau, deswegen der zeitgenössische Tanz hat mich irgendwie total gepackt. Die Abstraktion oder die Geschichten, die du da anders erzählen kannst als im klassischen Ballett. Was natürlich auch eine wunderschöne Form ist, eine sehr strenge, eine sehr disziplinierte, ein richtiges Handwerk und der zeitgenössische Tanz kann nochmal ganz andere Fässer aufmachen sozusagen.
Nun haben wir ja in Ulm, haben wir ja auch eine sehr spannende Kompanie. Mhm. Ist das für dich dann auch eine Option da oder so liebäugelst du, dass du da auch mal mit reinkommst irgendwann im Laufe der nächsten Jahre?
Ja, und zwar darf ich das sogar. Ich bin,
Hast du dich mit dem Rainer schon gut gestellt, oder?
Habe ich auch schon, genau. Aber ich darf dann im Sommer die Tanzproduktion Messa di Gloria, die in Münster stattfindet, betreuen. Oh. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, Münsterproduktionen sind dann natürlich immer was sehr, sehr, sehr Spezielles. Kann ich mir vorstellen, würde ich mich auch drauf freuen. Tatsächlich geht's aber für dich auch ausbildungstechnisch immer weiter. Seit April letzten Jahres, ich sage ja, dir muss irgendwie langweilig sein, absolvierst du den Salzburger Uni-Lehrgang Kuratieren in den szenischen Künsten. Was genau sagt uns das?
Ja, das ist
Kuratieren in szenischen Künsten, ich höre.
Okay, also die meisten kennen einen Kurator oder eine Kuratorin oder das Kuratieren an sich aus dem Museumskontext, wo der Begriff natürlich auch hingehört, also wie man es kennt, kommt von curare lateinisch, sich um die Kunst sorgen und sie pflegen, was ein Kurator natürlich auch tut, indem er Ausstellungen oder auch Sammlungen pflegt und Ausstellungen zusammenstellt. Und das ist irgendwann diese Begrifflichkeit in die szenischen Künste übergegangen, dass man Festivals kuratiert im Tanz oder Theaterfestivals, dass Programme natürlich auch geplant zusammengestellt werden von einem bestimmten thematischen Hintergrund. Und dieser Studiengang, der jetzt im vierten Jahr stattfindet, probiert das alles methodisch, historisch, theoretisch zu ergründen und so Menschen wie mir, die jetzt praktisch am Theater arbeiten, was mitzugeben für die Arbeit.
Genau. Okay, und das machst du jetzt gerade so nebenher noch ein bisschen, weil dir langweilig ist. Wie lange geht das noch?
Ein guter Zeitpunkt. Ich habe am Wochenende meine Prüfung.
Ja, checker. Okay. Ja, dann ist das auch und dann hast du also dieses, du wirst wahrscheinlich auch in irgendeiner Form einen Beleg dafür kriegen.
Da kriegt man dann ein Zeugnis, genau. Ein
Zeugnis, okay.
Und kann sich freuen, dass man wieder was gelernt hat.
Ja, das ist doch das Allerschönste. Ja, seit Beginn der Spielzeit 21/22 bist du jetzt also bei uns hier am Theater in Ulm als Dramaturgin für Schauspiel, Musik und Tanztheater. Stimmt, da steht's ja. Ich hätte ja nur meinen eigenen Aufschrieb lesen müssen. Ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Wie kamst du denn eigentlich nach Ulm? Wie kommt's?
Also hergezogen bin ich mit dem Sprinter, aber meine Bewerbung habe ich...
Das hatte ich jetzt so nicht gemeint.
Nee, okay. Ich habe mich beworben, ganz ganz klassisch, Bewerbung hergeschickt, wurde eingeladen, habe Gespräche gehabt und das hat funktioniert. Und jetzt bin ich hier.
Okay. Ich weiß ja jetzt nicht so genau, wie viel man denn zu pandemischen Zeiten von einer Stadt kennenlernen kann. Den Markt kennst du anscheinend schon, wie die Marie vorher schon gesagt hat, hat's heißer Tipp an dich. Wie ist denn dir bisher in Ulm so ergangen? Fühlst du dich gut? Ist das eine Stadt, mit der du klarkommst? Darfst ruhig ehrlich sein. Wie geht's dir denn hier so in Ulm?
Mir geht's hier sehr gut. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich in eine wunderbare WG gezogen bin, mit Leuten, die Ulm schon sehr gut kennen und ich den kompletten August mir genommen habe, um die Stadt kennenzulernen, dass ich nicht im September mit Theater, WG und der Stadt irgendwie alles auf einmal habe, sondern habe so den August in Ulm verbracht, Ecken kennengelernt, ganz viel an der Donau spazieren gewesen. Die Rosi kennengelernt und...
Ja, im Sommer ging das ja dann auch irgendwie, weil ich ja die pandemischen Zeiten angesprochen habe, da hat man dann doch noch ein bisschen mehr. Wir hoffen ja, dass wir einen tollen Sommer jetzt erleben, dann wirst du ja zum Beispiel auch das Donaufest erleben, du wirst das Ulmer Zelt erleben, hoffe ich doch und wahrscheinlich keinen Schwörmontag, also ich kann mir nicht, oder doch einen, naja, gut, man wird sehen. Du bist also angekommen, deine Kollegin hier, die mit uns zusammensitzt, ist aber im Begriff, die Stadt zu verlassen. Marie, am 10.12.2018 saßen wir schon mal zusammen im Studio. Du hattest gerade deine ersten Stücke hinter dir und warst im Begriff, dich in Ulm einzuleben. Ich hatte dich damals gefragt, ob du denn schon auf dem Weihnachtsmarkt warst und du hast verneint, aber es fest auf dem Plan gehabt. Hat das denn noch geklappt irgendwann oder gab es vorher Corona und keinen Weihnachtsmarkt mehr?
Ja, ich glaube, ich war schon mehrmals dann, zwischenzeitlich war ich dann schon auf dem Markt.
Auf dem Weihnachtsmarkt.
Auf dem Weihnachtsmarkt und habe sogar eine Tasse.
Hast sogar eine Tasse? Die nimmst du jetzt mit?
Ja, die hat so eine schöne Ansicht, so eine schöne Stadtansicht.
Ja, das Münster ist drauf. Mhm. Ja, klar. Ich meine, welches Bild von Ulm gibt es, wo es Münster nicht drauf ist?
Gute Frage.
Wäre ja komisch irgendwie.
Da, was ist das? Theater drauf ist.
Ja, ja, genau. Ihr könnt ja mal Tassen mit Theater machen, könnt ihr ja mal vorschlagen. Gibt's wahrscheinlich sogar, oder?
Ist in Arbeit.
Ja, große Überraschung.
Ja. Achso, ich hab dein Mikro aus, Entschuldigung. ja, wenn du zum Ende dieser Spielzeit Ulm verlässt, dann warst du 4 Jahre in der Donaustadt. Lass uns ein wenig zurückblicken. Wie war es denn für dich so? Bist du der Stadt denn näher gekommen?
Also auf jeden Fall bin ich dem Markt sehr nahe gekommen.
Wir reden immer nur vom Markt. Genau. Da gibt es doch noch mehr. Warst du mal auf dem Münster oben?
Einmal.
Oh, immerhin.
Und ich hatte meinen Neffen dabei, so 5 Jahre alt. Und der hatte unglaublich Angst.
Das kann ich verstehen.
Und ich hatte auch unglaublich Angst, aber ich konnte es ja ihm nicht zeigen, dass ich Angst hatte. Also musste ich mich voll zusammenreißen. Und dann war ich endlich oben und mir haben die Beine gezittert und ich konnte echt nicht mehr und sind wieder runter. Und ich kam unten an und meine Beine waren, sowas hatte ich noch nie, die waren so weich, dass ich nicht laufen konnte. Das war wie Butter. Ich war total fertig. Und mein Neffe war voll glücklich und er hatte voll die schöne Zeit gehabt. Super, nochmal. Und ich brauchte erstmal echt, ich muss mich erstmal hinsetzen. Das war ganz schlimm.
Kreidenbleich. Ja. Oh, ich kann's, Marie, ich kann das so nachvollziehen. Ich bin ein Mensch, der lange Zeit mit extremer Höhenangst kämpfte. Ich habe es jetzt ein bisschen hinter mich gebracht, aber das Münster ist mir immer noch unheimlich.
Ja, gerade dieses letzte Stück, was so schwebt irgendwie zwischen, also gerade im Turm selbst und dann diese steinerne Treppe, die da so im Nichts hängt, da habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt kippt's, es kippt.
Oh Gott. Okay, also so viel zu Münster-Story. Mhm. Hast du das Ulmer Zelt mal noch erlebt?
Nee?
Ach, nicht. Tatsächlich nicht?
Nee.
Bist du nicht dazugekommen?
Ich glaube, ich war nicht da.
Du warst nicht da? Ja. War Sommerurlaub?
Ja.
Wilhelmsburg?
Auch nicht.
Auch nicht?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin eine richtig faule Socke, was Außenaktivitäten angeht.
Aha.
Ich verbringe meine Zeit sehr gerne in den eigenen 4 Wänden und ohne Menschen.
Aha.
Ja, genau.
Okay. Ja, gut.
Aber der Markt, der geht.
Der Markt geht. Naja, gut, aus Münster ging auch, ne?
Ja.
Abends an der Donau entlang, alleine?
Ja, ja, das war schon. Also in der Stiege zum Beispiel, das ist ein super Ort.
Ja. Das wollte ich nämlich gerade fragen, gibt es was du besonders schätzt? Vielleicht also in dem Fall Stiege hat dir richtig gut gefallen?
Ja.
Ja, okay. Gibt es vielleicht auch was du überhaupt nicht magst an Ulm? Oder nicht besonders schätzt? Okay.
Ja, ja? Die Autos hier direkt in der Platzgasse am Samstag.
Mhm.
Da fahren immer wieder Autos durch und ich denke so, oh Mann, wir wollen auch mal Fußgänger sein irgendwie. Aber dann kommen halt doch so fette SUVs durch.
Die brauchen dann sowieso gleich so viel Platz. Ne?
Ja. Also das finde ich, könnte man lassen.
Das nimmst du mit.
Ja.
In der nächsten Stadt stellst du sofort ein Schild auf. Leute, jetzt bin ich hier.
Genau.
Autos raus aus der Fußgängerzone, sonst ziehe ich hier nicht her.
Genau.
Gleich merkt. Blick mir zurück auf deine Theaterzeit. Wie viele Stücke hast du gespielt? Weißt du es zufällig?
Nee.
Okay.
Oh je.
Ungefähr, was meinst du? Was war es gewesen? 10, 15, 20?
Also ich hätte ja pro Spielzeit hatte ich 5 bis 6. Also sagen wir mal, da war ich 4. Minus Corona vielleicht 20?
Okay.
Boah, vielleicht. Aha. Mit den kleinen Sachen auch. Also auch mal so außerhalb des Spielplans so Sachen. Ich glaube, da waren es 20.
Ja. Also ist doch was im Kalender zusammengekommen. Ne?
Ja.
Gab es eines, das dir ganz besonders ans Herz gewachsen ist? So mit einer Lieblingsrolle vielleicht?
Ja,
auch?
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber die haben alle irgendwas Spezielles. Also alle irgendwas, wofür ich sage, das ist jetzt absolut mein Lieblingsstück. Oder das ist schwer zu sagen. Vielleicht... Also die Wand zuletzt hat mir auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Jetzt Hedda, dann am Boden, der Monolog vor 2, 3 Jahren in der ersten Spielzeit.
Monolog, das heißt genau. Du alleine 60 Minuten, 65?
Das war eine Stunde 40.
Boah.
Ja.
Hast du dir das alles merken können? Oder hattest du gewusst, dass du Flöße?
Nee. Wenn man das täglich macht, dann ist das dann, ja auch nicht
dann
so
passt
schwer.
Das. Ja. Hast du einen Satz noch übrig, der da besonders hängen geblieben ist aus dem Monolog?
Ja.
Sprich?
Ich wollte ihn nie ausziehen. Den Anzug der Fliegerpilotin, der Drohnenpilotin. Also eine Drohnenpilotin, die vorher Kampfjetpilotin war und diesen Anzug verdient hat.
Okay.
Krasses Auswahlverfahren. Und das war der allererste Satz im Stück.
Okay. Ah ja.
Ich musste immer wieder abbrechen, weil der dann doch nicht richtig war und doch nicht und doch nicht. Und der Regisseur war schon am Durchdrehen und ich auch. Und dann war Premiere und dann musste ich ihn halt sagen, ohne abzubrechen.
Und dann hat's geklappt.
Ja, ich glaube.
Hätte ja auch nicht wirklich jemand gemerkt.
Ich konnte ja nicht wieder zurück.
Hätte ja auch nicht wirklich jemand gemerkt, wenn er anders gewesen wäre, weil keiner kennt's, ne?
Okay. Ja.
Gab's denn vielleicht auch eine Situation, in der du in eine Rolle musstest, eine Rolle ausfüllen musstest, die du so freiwillig beziehungsweise aus eigenen Stücken gar nicht ausgewählt hättest?
Mal überlegen.
Ich stelle dir wieder Fragen. Ne? Okay, wir können auch einfach sagen weiter, wenn du sagst, nee,
also was
gab's
mich,
nicht.
Was mich ein bisschen erstaunt hat, war damals zweites Stück My Fair Lady. Da war ich die Mutter von dem, der sich in die Lady verliebt. Und mein Sohn war 2 Wochen älter als ich. Das war ein bisschen komisch. Aber ich meine, ja, hoch und runter gespielt.
Du hast in My Fair Lady mitgespielt. Jetzt bin ich gerade und du hast die Mutter gespielt. Ja,
von
stimmt.
Freddy.
Ich habe dich, ich wusste, dass du, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe dich auf der Bühne gesehen und ich musste, jetzt fällt es mir wieder ein, wie du sagst, ich musste wahnsinnig in mich reingrinsen. Habe gedacht, sie, die Mutter von ihm, na irgendwie, wenn man es dann nicht besser wüsste, ja so, passt. Ja. Stimmt, also jetzt kann ich es vollkommen nachvollziehen, was du gerade gemeint hast.
Ja, das ist eine komische
Konstellation. Aber das ist, that's entertainment. Ne? Gab es für dich eine große Überraschung oder was war die größte Überraschung in deiner Ulmer Zeit, jetzt unabhängig Theater, Privatleben oder vielleicht auch Stadt?
Die größte Überraschung...
Dass Schwaben Hochdeutsch können.
Nein, das habe ich nicht festgestellt.
Nicht?
Nein, mein Schatz.
Sie arbeiten dran.
Die größte Überraschung, so was in Corona-Zeit passiert ist, glaube ich. Da habe ich wirklich gedacht, aber ich glaube, das war weltweit ja auch zu spüren, die Leute werden verrückt.
Sie sind verrückt.
Ja, wahrscheinlich schon immer.
Let's go crazy. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann auch wieder normal werden. Du bist damals mit Kai Metzger nach Ulm gekommen, völlig normal. Den lässt du jetzt seinen eigenen Kram weitermachen.
Ja.
Wo geht's für dich hin im Sommer? Was ist deine nächste Station?
Also, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die nächste Station ist. Ich
bist mir eine.
Ich habe einfach beschlossen, ich wage jetzt den Schritt ins Leere. Aber mein Traum ist es eigentlich, nach Norwegen entweder zu gehen für eine Zeit, um die Sprache gut zu sprechen, nach einer Zeit irgendwann, da vielleicht auch nochmal zu studieren und als Gast in Deutschland zu arbeiten.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wo es dich hintreibt. Ihr beide seid aktuell aktiv, aber noch am Theater Ulm und darüber wollen wir jetzt reden. Eine Inszenierung teilt ihr euch denn sogar, die Hedda Gabler. Was erwartet den Zuschauer eigentlich bei diesem Stück, für die, die es nicht kennen? Links oder rechts?
Wer? Okay. Also Hedda Gabler ist ein Stück von Henrik Ibsen. 1891 kam es zur Premiere. Es geht um Hedda Gabler, so eine Aristokratentochter, die eigentlich eine Vernunft-Ehe eingeht und eigentlich ökonomische Sicherheit verlangt, was aber alles so ein bisschen auf dem Spiel steht, weil ihr Ehemann ein bisschen in Straucheln gerät durch einen Konkurrenten, der auch noch eine alte Liebschaft von Hedda ist. Und man lernt Hedda eigentlich ganz gut kennen, die so ein bisschen sehr gelangweilt ist vom Leben und irgendwie auch Konventionen hinterfragt. Und das alles ist in der Regie von Andreas Natusius sehr detailliert, psychologisch genau, subtil dargestellt, der auch bei Am Boden, dem Monolog, den Marie von erwähnt hat, auch schon Regie geführt hat. Und das kann man erwarten und sehen ab Donnerstag im Großen Haus. Und genau, auf einer wundervollen Bühne von Susanne Harnisch, die auch in Ulm wohnt. So, das wäre jetzt so der
die Eckdaten.
Ja, genau.
Marie, du spielst mit. Wer bist du?
Hedda.
Du bist Hedda. Du belegst also die Hauptrolle. Mhm. Typische Charaktereigenschaft von Hedda.
Sie ist gelangweilt.
Boah. Mhm. Richtig gelangweilt. Mhm. Das heißt, du sitzt auf der Bühne und langweilst dich.
Zum großen Teil, also äußerlich gesehen, denkt man das wahrscheinlich. Aber zum großen Teil sitze ich auf der Bühne und versuche zu überleben. In der Welt, die sie umgibt, die mich dann umgibt.
Eigentlich ein sehr zeitaktuelles Stück, so gesehen. Man versucht zu überleben in der Welt, die es gibt. Nicht so ganz zeitgenössisch auf dem einen, aber auf einem anderen Art und Weise natürlich super omnipräsent ist das, was du mal sonst noch machst, Nathalie. Du bist nämlich gerade mit einem weiteren Stück beschäftigt, das Mein Kampf heißt. Der Titel scheint eindeutig die Inhaltsrichtung vorzugeben, was passiert in dieser Inszenierung. Provokanter Titel, ist das auch ein provokantes Stück?
Das kann man dann selber entscheiden. Mhm. Das ist 1987 zur Premiere gekommen, also natürlich viel, viel zeitgenössischer noch als Hedda Gabler. Der Titel ist so gut gewählt, dass er aber auch wieder ein bisschen in die Irre führt. Es geht natürlich um Adolf Hitler und wie auch Mein Kampf vielleicht entstanden. Es ist aber eine Farce, also eine Komödie, die dann doch sehr hautdraufmäßig eine andere Wirklichkeit erzählt. Es geht um Hitler, der Anfang des Jahrhunderts, also 1907 bis 13 ungefähr ist die Zeit, in der es erzählt wird, in Wien ankommt und sich ja an der Kunstakademie bewerben will. Hitler war ja wirklich auch Kunst interessiert.
Interessiert,
genau.
Ja.
Interessiert und vielleicht auch ein bisschen begabt.
Und ja, schade, dass er nicht mehr begabt war. Ne? Dann hätte er es vielleicht bleiben lassen mit der Politik.
Ja, genau. Ja. Aber es geht darum, dass er in Wien ankommt, in einem Obdachlosenheim unterkommt, was in unserer Inszenierung hier ein wundervoller Waschsalon ist und dort auf den Juden Herzl trifft, der ihn wirklich so bemuttert, sich um ihn kümmert, ihn aber auch so ein bisschen in die Richtung bringt, genau wie Hitler dann auch quasi geworden ist. Es ist so eine Hitlers Pathologie wird irgendwie auch ausgebreitet. Und es ist aber trotzdem ein aberwitziges Stück und deswegen natürlich auch für heute ganz, ganz wichtig, wo ja auch rechte Tendenzen gerade immer wieder mehr aufleben. Oder dass er nie aufhört sozusagen und eine neue Rechte auch immer eine alte Rechte war.
Ja, also kritisches Stück, ironisch, sarkastisch aufgegriffen. Meistens ist es ja so, dass die Leute, die es dann sehen, eigentlich sind, die es ohnehin schon wissen, ne? Die es besser wissen.
Irgendwie. Wie meinst du das genau?
Ja, also wir reden jetzt hier von einem kritischen Stück, einem sarkastischen Stück, wie auch immer, weil du jetzt gesagt, gerade so in der heutigen Zeit, aber meistens ist ja dann so, dass gerade solche Sachen gucken sich dann Leute an, die ohnehin kritisch zur Sache, zum Rechtspopulismus, zum Nationalsozialismus stehen und die, denen es mal eigentlich unter die Nase reiben sollte, die gucken sie eh nicht an.
So. Ja, hier müsste man überprüfen, wenn
müsste
man da jetzt
Fuß
drauf hätte.
Ja. Mhm. Okay, das ist das Stück, an dem du arbeitest. Wann hat das Premiere?
Da ist am 21. Januar Premiere.
Also das, auch noch diesen Monat.
Genau, nächste Woche Freitag. Auch wieder Mitarbeit, Dr. Christian Katschmann ist Hauptchefdramaturg.
Das ist im Podium oder auch im Großen Haus?
Mein Kampf wird im Podium gezeigt. Und wer da sich auch schon ein bisschen informieren möchte, morgen Abend im Podium um 18 Uhr ist die Soiree, also die einführende Veranstaltung, wo es ein bisschen Hintergrundinfos gibt und Textstellen gelesen werden, Gespräch mit der Regisseurin Jessica Sonja Krämer. Und genau, wer da kommen möchte, ist herzlich eingeladen.
Wie ist das Podium eigentlich im Moment ausgelastet? Auch zur Hälfte oder wie wird das gehandhabt?
Das Podium darf glücklicherweise voll ausgelastet
werden.
Ach
was, okay.
Genau, weil der Raum so groß konzipiert ist, dass tatsächlich unsere 99 Zuschauer und Zuschauerinnen alle reingelassen werden dürfen.
Ah, spannend, okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Weil ich war jetzt neulich im Großen Haus, da ist ja dann doch schon sehr viel Mut zur Lücke, ja? Um es mal so zu sagen. Das ist, glaube ich, zur halb Zur Hälfte.
Ganz genau, im großen Haus ist 50% okay. Auslastung.
Wie geht's danach nochmal weiter in dieser Spielzeit? Das wird ja noch nicht das letzte sein. Nathalie, was ist bei dir?
Nee, und zwar freue ich mich sehr drauf. Wir werden dann das Sparschwein proben und auf die Bühne bringen in der Regie von Jasper Brandes, unserem Schauspieldirektor. Und Marie ist auch mit dabei.
Marie, da ist dann das Sparschwein?
Ja, natürlich.
Ach so, super.
Ich übe schon jeden Abend.
Ah ja. Mhm.
Das gelingt mir noch nicht mit dem Sparen.
Mit dem Sparen gelingt nicht. Mhm. Ist das dann schon dein... Ist das denn schon dein letztes Stück?
Danach kommt noch Emil und die Detektive.
Oh, wie schön.
In Zusammenarbeit mit der Bürgerbühne.
Emil und die Detektive, Klassiker.
Genau.
Und da bist du Emil.
Nee, das werden Kinder übernehmen.
Du bist mit
Wir
dabei.
Wir sind dann aber die Erwachsenen.
Ihr seid die bösen Erwachsenen.
Ja, ich bin die Guten. Ich
bin
natürlich, ich bin ja die Frauen dann alle. Die Mama und die Oma. Soweit ich weiß.
Ach, alle. Du spielst mehrere Rollen, oder? Mhm. Und mal ganz schnell umziehen.
Mhm.
Ah, klasse. Hast du das vorher schon mal öfters gemacht, mehrere Rollen zu spielen, parallel?
Ja, das meiste waren 13.
Was? Boah, was?
Das war Baskerville.
Okay.
Das war noch in Detmold und wir hatten nach 5 Minuten jeweils einen Umzug.
Wow.
Und das war reinster Sport.
Das glaube ich, Theatersport.
Ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, aber das war wirklich, das ging schnell. Mhm. Das waren 13 Rollen. Ja.
Das heißt aber auch, du musst dich 13 Mal im Prinzip umorientieren, mhm. wieder in die neue Rolle denken. Mhm. Nicht nur andere Klamotten, sondern auch
aber
wieder...
Aber da denkt man nicht mehr, da macht man
einfach. Da macht man einfach, Automatismus. Okay, und danach ist dann Schluss.
Ja.
Ja, okay, dann hörst du da noch mit dem Gongschlag auf, mit einem schönen. Und ich glaube, dann sind wir jetzt auch langsam durch. Außer einem von euch liegt noch irgendwas ganz besonders am Herzen. Nein? Das guckt zufrieden. Gut.
Ja.
Okay. Ja, damit sind wir dann auch am Ende der heutigen, der ersten Theaterplattform im 2022 mit unseren beiden Gästen Nathalie und Marie-Louisa. Euch beiden nun also die besten Wünsche für die Zukunft, dir Marie, in der neuen Wirkungsstätte, im neuen Land, wo auch immer es dich hintreiben wird. Toi, 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 pass auf dich auf. Mhm. Und dir, Nathalie, natürlich hier im Haus. Wir sind gespannt, was du noch so alles für uns bereithältst. Danke, dass ihr da wart. War schön.
Dankeschön auch.
Ja, danke.
Ja, mein Name ist Rainer Markus Walter. Am Mikrofon für FreeFM war ich heute und schon 85 Mal davor. Immer, wenn wir unseren Blick ins Theater Ulm werfen, ich wünsche noch einen großartigen Tag. Verbleibe mit den besten Wünschen. Bleib gesund. Grüße aus der Büchse. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.